Was für ein toller Morgen, hä? Hallo? Also ich finde ihn toll. Gibt's noch zwei, drei Leute, die ihn auch toll finden? Yeah! Schön, danke schön. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Wir haben April. Das heißt, ein Vierteljahr von 2018 ist schon rum. Krass, ne? Irgendwie haben wir doch gerade neulich Silvester gefeiert. Ja. Also ich bin da auch immer so ein bisschen, ich denke, oh Mann, wo ist die Zeit geblieben? Auf der anderen Seite denke ich manchmal, boah, das war eigentlich war tatsächlich schon wieder richtig viel los gewesen in dieser Zeit. Meine Frage, oder warum ich das überhaupt erwähne, ist, womit bist du gestartet ins Jahr? Was war so deine Perspektive fürs Jahr? Ich rede jetzt nicht von den guten Vorsätzen. Nein, nein, also gute Vorsätze taugen ja nicht viel. Das hat sich ja mittlerweile schon rumgesprochen. Aber der ein oder andere hat sich ja tatsächlich irgendwo auch was vorgestellt, was er in diesem Jahr erleben will, was er erreichen will. Manche stecken sich richtig Ziele und sagen, ja, wird mein Jahr für dies oder das Thema. Womit bist du gestartet ins Jahr? Und halt doch mal inne, so nach einem Vierteljahr, wo stehst du denn jetzt mit dem, was du dir vorgenommen hast fürs Jahr? Bist du weitergekommen? Ist es irgendwo in Vergessenheit geraten, weil ja so viele andere Sachen zwischenzeitlich passiert sind? Wo stehst du damit? Ich denke, das ist wichtig, sich immer wieder mal auch solche Momente zu nehmen, innezuhalten, zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Wohin bin ich unterwegs? Bin ich dahin unterwegs, wo ich denke, wo ich hin möchte? Und gerade so ein Sonntag eignet sich ja auch immer wieder mal so dazu, so dieses Innehalten, diesen Rhythmus, den Gott eigentlich ja auch gegeben hat in die Schöpfung mit diesem Sonntag, mit diesem Ruhetag, so einen Tag zu haben, auch zu überlegen, Moment mal, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Vielleicht bist du jetzt nicht so der Typ, der so in Zielen denkt und sagt, ja, das und das will ich alles erreichen. Dann denk einfach nochmal darüber nach, was ist dir eigentlich wirklich wichtig im Leben, für dein Leben? Und dann denk mal drüber nach, wie viel Raum hat das? Welche Prioritäten gibst du dem, was dir wirklich wichtig ist? Denn es ist eigentlich eher so eine allgemeine Binsenweisheit, könnte man fast sagen. Es liegt einfach auf der Hand. Wichtige Dinge sind nicht dringend. Und darin liegt das Problem. Weil wichtige Dinge werden in der Regel verdrängt von dringenden Dingen des Alltags. Und wenn du nicht eine klare Entscheidung triffst für das, was dir wichtig ist, dann wird das, leidet das, was dir wichtig ist, unter den dringenden Dingen. Deshalb ist es so wichtig, klar zu überlegen, fokussiert zu sein, was ist mir eigentlich wirklich wichtig für mein Leben und was will ich wirklich? Was tue ich für das, was mir wichtig ist? So, das Thema, mit dem wir im Moment unterwegs sind, hat diese große allgemeine Überschrift Graceland. Und heute Morgen möchte ich uns so ein paar Gedanken dazu geben. Graceland ist weites Land. Ich liebe Orte oder Punkte, wo du ins Tal gucken kannst, wenn du eine weite Perspektive hast und weit schauen kannst. Das sind für mich Orte, die sind immer inspirierend, die berühren mich und regen mich an, über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, Graceland, das Land der Gnade, das, was Gott uns vorbereitet hat, ist ein weites Land. Und ich habe mir vorgenommen, für mein Leben, dass ich nach Möglichkeit alles auskosten will, was Gott für mich vorbereitet hat. Wie geht's dir damit? Reicht es dir, irgendwie gerade so anzukommen? Oder hast du tatsächlich auch Hunger und Verlangen danach, wirklich das alles zu erleben und das auszukosten, was für dich vorbereitet ist? Und Gott hat Dinge vorbereitet. Aber um das zu erleben, was Gott vorbereitet hat, reicht es nicht einfach nur zu sitzen und abzuwarten, was alles kommt und passiert. Um wirklich das zu erleben, was Gott für dich vorbereitet hat, musst du eine klare Perspektive haben für das, was dir wichtig ist, und musst aufstehen und dein Land in Besitz nehmen, es erobern, weites Land. Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Wilden Westen. Also guckt hier jemand gerne Western? Oh, keiner. Oder traut ihr euch jetzt nicht? Also, ist nicht mein absolute Favorite, aber so hin und wieder liebe ich einfach so einen schönen klassischen Western. Ja, da ist alles noch irgendwie klar, recht, gut und böse ist klar, ja, da muss man nicht rätseln und so. Und die Western-Geschichten, die basieren ja eigentlich auf einem historischen Ereignis, nämlich diese sogenannte Westwärtsbewegung. Die Frontier, wie man im Englischen sagt, die Grenze. Grenze ist nicht eine Grenze, die jetzt sagt, so hier ist die Grenze und wenn du da drüber bist, bist du über die Grenze, sondern die Grenze ist eigentlich eher ein ganzes Gebiet. Die Frontier war ein ganzes Gebiet. Und in manchen Western kommt das so ein bisschen durch. Ja, da gibt es die sind noch im wilden Westen, der ist noch nicht so richtig zivilisiert worden. Und dann gibt es die an der Ostküste, die sind schon alles so ein bisschen, ich übertreibe jetzt ein bisschen versnobbt, ne? Die sind schon ein bisschen etwas Besseres. Ja. So, und der Punkt ist ja eigentlich der, es ging um diese Eroberung von dem Land und dass die Bewegung immer weiter ging, die Siedler, die immer weiter nach Westen vorgedrungen sind, Land urbar gemacht haben, Land nach ihren Vorstellungen zivilisiert haben. Und es war zum Teil tatsächlich Land, wo es ganz schwierig war zu überleben. Das war so dieser Nährboden, wo das Gesetz noch nicht so wirklich gegriffen hat, wo es halt die Revolverhelden gab und die bösen Jungs, die dann hin und wieder auch mal jemanden ausgeraubt haben und so weiter. So, aber die Idee ist, immer weiter westwärts zu gehen und das Land zu erobern und in Besitz zu nehmen. Und als das Land dann alles besetzt war, dann sind sie dann noch in den Weltraum geflogen. Ja, so. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Und irgendwie ist es ja auch unsere Geschichte. Wenn du ins Leben hineinkommst, dann ist so auch diese Frage, wer bin ich, wozu bin ich eigentlich hier? Und sich irgendwie Gedanken darüber zu machen. Und das ist meine Einladung an uns. Wir wollen Land, das Graceland ist ein weites Land für dich, es zu erobern. Gehen wir nochmal zurück, womit wir gestartet sind in diesem Jahr und welches Land wir ja in diesem Jahr erobern wollen, denn das beschreibt das so ein bisschen. Was wir gesagt haben, wir haben so drei Kerngedanken, die uns wichtig sind in diesem Jahr. Einmal eben dieses starke Wir, was der Gieten schon gerade so gut betont hat, das ist eine absolute Grundlage. Das ist total wichtig, dass wir verstehen, hey, ich bin nicht allein unterwegs, sondern ich bin vernetzt mit anderen. Ich habe Freundschaften, ich habe Beziehungen, die wichtig sind für mein Leben, die wertvoll sind für mein Leben, die mich bereichern. Und ich habe verstanden, dass diese Beziehungen nicht einfach automatisch über Nacht da sind oder man begegnet sich und auf einmal ist man mehr oder weniger verliebt ineinander. Naja, nicht verliebt, aber zumindest mal ist sich sympathisch und mit denen man so ein bisschen, die man mag und wo man so auf einer Wellenlänge da ist, da geht das und die anderen, naja, die lassen wir für die anderen übrig. Nee, aber so funktionieren Beziehungen nicht. Beziehungen bedeutet, dass ich mich immer wieder auf jemand anderes einlasse. Dass ich mich auch auf jemand einlasse, der mir vielleicht fremd ist. Der so ganz anders tickt, als ich selber ticke. Wo ich das Gefühl habe, nee, wir sind nicht wirklich auf einer Wellenlänge. Und dann wird es doch erst spannend zu entdecken, wow, wer bist du eigentlich? Das macht ja dieses Wir aus, sich aufeinander einzulassen. Und übrigens, Gieten hat unser Basecamp erwähnt, was uns jetzt ganz wichtig ist, auch gerade in diesen, deswegen haben wir das jetzt nochmal verlängert für 4 Wochen, dass wir auch neue Connect-Gruppen an unseren Start bringen. So, wenn du noch hier bist, regelmäßig Teil von unserem Gemeindeleben bist und bist noch nicht in einer Connect-Gruppe oder hast noch nicht darüber nachgedacht, unsere Connect-Gruppen, das sind der Ort, wo es konkret wird, wo Beziehung gebaut wird, wo man miteinander unterwegs ist, wo man miteinander lacht, aber auch miteinander weint und einander trägt und unterstützt in diesem Weg. Und sich, das, wo wir uns unterstützen, diese Kirche zu bauen. Und das gibt Kraft, da entsteht Kraft. Durch die Gottesdienste am Sonntag, die sind gut, aber die entfalten erst ihre Kraft, die Entwicklung der Gemeinde kriegt Kraft durch die Connect-Gruppen, durch die Kleingruppen. So, deshalb, denk nochmal drüber nach. Und wie gesagt, ein Einstieg ist jetzt donnerstags abends, 19 Uhr. Denn wir wollen wachsen. Und Wachstum beginnt immer mit einem persönlichen Wachstum. Und für mich ist das ein eisernes Prinzip in meinem Leben, dass ich sage, okay, in diesem Bereich möchte ich eine Veränderung erleben. In diesem Bereich möchte ich, dass Wachstum geschieht, dass etwas sich entwickeln kann. Wenn ich zum Beispiel über die Gemeinde nachdenke, sage, okay, ich möchte gerne, dass Gemeinde sich in dieser Weise entwickelt, dann ist die allererste Frage für mich immer, okay, Frank, wenn du das willst, wo bist du bereit, dich zu verändern? Wachstum beginnt immer bei mir selber. Wenn du irgendwo etwas verändert sehen willst, es beginnt immer bei dir. Was ist dein Thema? Wo ist dein Wachstumsbereich? Wo bist du bereit oder vielleicht eben auch nicht bereit, dich zu verändern? Weil manchmal sind wir ja auch ganz gut darin, uns gegenseitig uns irgendwie was vorzumachen, uns selbst zu belügen und auszutricksen. Wir haben tolle Ideen, was wir gut finden würden. Manchmal ist es dann noch so, dass wir denken, ja, wir finden gut, wenn die anderen das und das machen würden. Das ist cool, das ist eine gute Idee. Wenn du dabei aber stehen bleibst, dann ist es eine blöde Idee. Die taugt nicht viel. Aber wenn du jetzt mal überlegst, okay, das und das hätte ich gern und ich hätte gern, dass die anderen das machen, dann überleg doch mal, okay, zu welchem Schritt bin ich bereit, um das möglich zu machen? Dann sind wir wieder im Spiel. Also, Einladung zur Veränderung ist total wichtig, weil wir einfach grundsätzlich total davon überzeugt sind, von Gott veränderte Menschen verändern diese Gesellschaft. Exzellent wollen wir wachsen. Exzellent bedeutet, einfach das Beste zu geben. Einfach ist er nicht. Das ist ein ziemlich krasser Spruch in der Bibel, da steht, liebe den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft, mit all deinem Vermögen. Das ist Exzellenz. Das ist ein Beispiel für Exzellenz. Alles reingeben. Und dadurch entsteht etwas, was nachahmenswert ist, was andere inspiriert, was andere einlädt, mitzukommen, mitzugehen. Und das verbinden wir mit diesem Gedanken, exzellent sein. Und eine ganz wichtige Grundlage ist eben dieses Thema der Gnade, Graceland. Und wir begannen diese Serie mit diesem Gedanken, den Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, einem jungen Mann, gibt. Er sagt, hey Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Das ist ein interessanter Gedanke, dass man in der Gnade stark werden kann. Das heißt sogar im Johannesevangelium im 1. Kapitel, dass Jesus immer stärker wurde in der Gnade. Und da fragt man sich, was ist das denn? Wir haben uns übrigens im Basecamp auch darüber unterhalten, wie geht das, was ist das mit der Gnade, wie können wir wachsen in der Gnade? So, das klingt natürlich erstmal nach einer tollen Ermutigung. Ja, hier kann ich Stärke bekommen, hier kann ich vorwärts gehen, werde stark. Es klingt mehr wie so eine persönliche Ermutigung. Aber dieser Paulus, der das zu seinem Mitarbeiter Timotheus gesagt hat, der hat ein bestimmtes Bild von Gnade. Diese Erfahrung von Gnade, die er erlebt hat, Paulus, die möchte er weitergeben. Die vermittelt er an seinen Sohn, wie er ihn ja nennt, Timotheus. War nicht sein leiblicher Sohn, sondern einfach durch seine Arbeit ist Timotheus eben richtig auf die Spur gekommen. Deshalb nennt er ihn seinen Sohn, weil sie so eine Beziehung haben, wo Timotheus sehr, sehr viel von diesem väterlichen Freund Paulus gelernt hat. Und wie gesagt, Paulus hat ein bestimmtes Bild, wenn er von der Gnade spricht, ein Bild, das sein Leben eben entsprechend geprägt hat. Und das finden wir formuliert im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Und da merken wir, wenn wir sowas hören, hier geht es nicht um einfach um Gnade im Sinne von einem Wohlfühlkissen, auf dem wir uns ausruhen können, sondern die Gnade, die macht etwas. Durch die Gnade geschieht etwas in unserem Leben, geschieht etwas in unserem Herzen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das hat was mit Identität zu tun. Er hat gemerkt, und Paulus war ein stolzer Mann. Das war ein Macher. Das war jemand, der hat Sachen bewegt. Der gehörte zu, ja, ich sag mal so ruhig, so zur gesellschaftlichen Oberschicht. Ja, der hatte eine Top-Ausbildung, der war in verschiedenen Sachen bewandert und der wusste, was er will in seinem Leben. Und er war sehr effektiv in dem, was er getan hat. Ja, und es gab ja die Zeit, wo er Christen verfolgt hat. Und das hat er mit einem enormen Eifer getan und mit großer Gründlichkeit und Effektivität. Und dann ist ihm Gott begegnet und das hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt, völlig verändert. Und dieser Paulus, der so ein Machertyp ist, hat solche Phasen erlebt, das beschreibt er im 2. Korintherbrief, da sagt er, Leute, wir waren hier unterwegs gewesen und das war so krass gewesen, dass wir am Leben verzweifelten. Fertig waren, wir wollten nicht mehr. Das ist schon krass, ja, wenn so ein starker Typ an solche Grenzen kommt. Und im weiteren Verlauf von diesem Brief, 2. Korintherbrief, beschreibt er dann wieder eine Erfahrung mit der Gnade, wo er eben wieder in so einer Grenzerfahrung ist, etwas, was ihm Not bereitet, sogenannte Stachel im Fleisch, keiner weiß eigentlich so richtig, was es war, ob das buchstäblich irgendeine Krankheit war oder sonst wie, oder es einfach nur eine Metapher war für irgendwas, was ihm zusetzte und ihm arge Not bereitete, spielt auch keine Rolle, weil der Punkt ist der, es war eine Grenzerfahrung, es war etwas, wo er an eine Grenze stieß und wo es nicht weiterging, wo eine gewisse Ohnmacht war, wo er einfach auch nicht wusste, wie geht's hier weiter. Und es hat ihn offensichtlich sehr, sehr zugesetzt und geschwächt. Und in dieser Situation wendet er sich an Gott, bittet Gott um Hilfe. Und Gott antwortet ihm und sagt, du hör mal zu, hier gibt es ein wichtiges Thema für dich zu begreifen. In deiner Schwachheit, Paulus, kommt meine Kraft erst so richtig zur Entfaltung. Und fortan, als er diese Lektion begriffen hat für sein Leben, kann er für sich sagen, okay, selbst wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weil in meiner Schwachheit, in meiner Begrenztheit, kommt Gottes Kraft zur Entfaltung. Das ist die Erfahrung, die dahinter steckt, wenn Paulus sowas beschreibt wie hier, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mein ganzes Sein, meine Identität, wer ich bin, wozu ich da bin, besteht in der Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber seine Gnade war für mich nicht einfach nur eine tolle Erfahrung, eine positive Erfahrung, eine Erfahrung, die mir sogar in Grenzerfahrungen weitergeholfen hat und mich weitergebracht hat. In Erfahrungen, wo ich ohnmächtig war, mich trotzdem befähigt hat, weiter vorwärts zu gehen, sondern, er sagt, die Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als die andere. Diese Erfahrung der Gnade hat etwas aktiviert in seinem Herzen. Diese Erfahrung hat etwas verändert in seinem Leben. Und zwar in der Weise, dass er in einer Weise aktiv werden konnte, kraftvoll zu wirken, ganz anders als früher. Früher war er die starke Type, früher war er der Macher, der viel bewegen konnte, aber es war seine menschliche Kraft. Und jetzt war er wieder der Macher, der etwas bewegen konnte, der für sich sogar beansprucht hat, mehr zu arbeiten als all die anderen und viel zu bewegen, aber er wusste, es ist die Gnade, die Erfahrung der Gnade. Und das spannt so einen Bogen von so einer Anfangserfahrung der Gnade Gottes hin zu einer Erfahrung, die ganz offensichtlich ein Leben von einem Menschen total verändert hat. Diese Veränderung, diesen Prozess, den nennen wir unter uns Christen gerne mit einem bestimmten Namen. Und zwar nennen wir das Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht einfach nur, ich glaube an Gott. Auch wenn ich all die Punkte bejahen kann, die so in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis stecken, ich glaube an Gott im Himmel und so weiter, dass Jesus für mich gestorben ist, auferstanden ist, sitzt zur Rechten Gottes, ja, und so weiter, dass er der Herr ist, der wiederkommt und sein Reich baut. Ich kann alles glauben und kann auch wirklich erfahren, ja, ich bin irgendwo Kind Gottes. Weil ich merke, ich habe Gott mein Herz geöffnet, mein Leben geöffnet. Aber dann beginnt etwas, wie gesagt, das darüber hinausgeht, über diese Erfahrung der Annahme. Und diesen Prozess nennen wir Jüngerschaft. Und dieser Prozess beginnt, wenn ich Folgendes anfange zu erkennen und zu verstehen. Wieder der Paulus, der hat echt viel geschrieben, ne, im Neuen Testament. Der hat irgendwie zu allen diesen Themen irgendwie hat Wichtiges zu sagen. Im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 7 und 8. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Ich glaube, Jüngerschaft fängt dann an, wenn ich das verstehe. Wenn ich an dem Punkt angekommen bin, okay, meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich bin von Gott geliebt. Tolle Erfahrung. Aber dann geht es ja eigentlich weiter. Und wenn ich anfange, das zu denken, anfange, das zu verstehen, anfange, das nicht nur zu verstehen, sondern auch für mein Leben wirklich bejahe, sage, ja, das gilt für mich. Ich lebe nicht für mich selbst. Auch wenn wir sterben, keiner von uns gehört sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und dieser Gedanke taucht mehrmals auf. Im Galaterbrief, Kapitel 2, da ist derselbe Gedanke, da sagt der Paulus, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mich selbst. Und ihr Lieben, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir laden ja immer wieder, auch in jedem Gottesdienst, Menschen ein, ihr Herz für Gott zu öffnen. Wir laden Menschen ein, eine Entscheidung zu treffen, an Jesus zu glauben, Jesus in ihr Herz aufzunehmen und. Einen Weg mit Gott zu beginnen. Und das ist eine wichtige Entscheidung. Aber diese Entscheidung hier ist mindestens genauso wichtig. Es ist eine Entscheidung. Das, was hier formuliert wird, passiert nicht einfach so. Sondern was hier formuliert wird, dazu musst du dich entscheiden. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, darüber nachzudenken, wo stehst du in deinem Weg mit Gott? Du glaubst an Gott, glaubst an Jesus, hast auch verstanden, dass du versöhnt bist mit Gott und dass du geliebt bist von Gott und du erlebst das auch. Und es ist gut. Aber hast du auch verstanden, dass dein Leben im Grunde genommen jetzt nicht mehr dir gehört? Und das, was du lebst, lebst du nicht für dich selbst, sondern für Christus. Jüngerschaft. Dieser Prozess der Jüngerschaft, das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Und ich glaube sogar, dass diese Frage, diese Entscheidung nicht nur einmal geschieht, sondern das ist etwas, was du immer wieder neu für dich entscheiden musst. Das Leben hat verschiedene Phasen, viele Veränderungen, dieses und jenes. Du hast mit Themen in deinem Leben zu tun, du hast mit Bedürfnissen zu tun, du hast mit Aufgaben zu tun und Wünsche und so weiter. Und das hat alles so seinen Platz im Leben. Und manchmal kann es passieren, dass man sich so aus dieser Nähe, der persönlichen Beziehung entfernt. Das ist nicht, dass du jetzt nicht mehr an Gott glaubst oder an Jesus glaubst, aber du bist einfach nicht mehr so nah dran am Herzen. Vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, wenn du einen Freund hast, mit dem du viel zusammen bist, viel Spaß hast und vielleicht irgendwelche Abenteuer erlebst, so jemanden, mit dem du Pferde stehlen kannst, weißt du? So, ja. Und dann sieht man sich eine Zeit lang nicht, vielleicht ein Jahr sogar, ganz lange, und dann triffst du denjenigen wieder. Und merkst, irgendwie fühlt sich das fremd an. Ja? Ich meine, es gibt Freunde. Ich habe Freunde zum Beispiel, die habe ich jetzt wirklich seit ein paar Jahren, mit denen nicht viel zu tun gehabt. Und ich rufe an und wir sitzen zusammen und es ist so, als ob das gestern gewesen ist. Die gibt es auch. Ja? Aber es gibt auch bestimmt bei vielen diese Erfahrung, jemand, den du kanntest, vielleicht auch im Kindergarten oder sonst wie, und man trifft sich, man hat Spaß zusammen gehabt und man trifft sich wieder und man fühlt sich so fremd. Irgendwie passt es nicht mehr so richtig. Irgendwie ist es komisch. Weißt du, und so ist das, so kann uns das gehen mit Gott. Dass wir diese Nähe vernachlässigen, diese persönliche Beziehung vernachlässigen. Das Leben funktioniert ja auch so. Irgendwie funktioniert es ja. Und so fängt man an, sich zu entfernen. Und gerade das sind solche Momente, wenn du das merkst, dass du dich entfernt hast innerlich, nochmal zu gucken, okay, wo stehe ich? Und dann ist dieser Punkt dran, zu entscheiden, was lebe ich? Lebe ich mein Leben? Habe ich verstanden? Keiner lebt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Jüngerschaft. Immer wieder neu entscheiden. Wir haben es in unserem Basecamp ja vertieft und besprochen und möchten uns noch mal so ein paar Gedanken davon mitgeben auf dem Weg heute Morgen. Und zwar die Veränderung, um die es geht, hat diese Überschrift. Entweder bin ich bedürfnisgesteuert oder von der Liebe Gottes bewegt. Und versteht, das ist jetzt nicht, wie soll ich mal sagen, das ist jetzt eigentlich ein größeres Thema. Da bräuchte ich nochmal eine halbe Stunde für sich, darüber das zu erklären. Es geht jetzt nicht darum, wir sind bedürftige Wesen. Und Bedürfnisse sind ein wesentlicher Antriebfaktor, warum wir Dinge tun, die wir tun, und warum wir manche Dinge nicht tun, die wir tun. Das ist normal. Es ist nicht krank und es ist nicht verkehrt und du bist kein schlechter Mensch, sondern das ist völlig normal. Okay? So. Aber zu verstehen ist, welchen Stellenwert, wie stark werde ich dominiert von Bedürfnissen und wo schränkt mich das ein, Dinge zu tun, von denen ich eigentlich verstanden habe, dass sie wichtig sind für mein Leben. Und das ist hier der Punkt, das zu erkennen. Diesen Gedanken zu leben, ich lebe nicht mich selbst, sondern ich lebe für den Herrn, was wir eben gelesen haben, was Paulus für sich so erkannt und entschieden hat, der funktioniert eigentlich nur, wenn ich aus der Liebe lerne zu leben. Wenn diese Erfahrung des Geliebtseins von Gott anfängt, mich so zu verändern, dass es mich in Bewegung setzt. Auch im Korintherbrief formuliert der Paulus das nämlich an einer Stelle so. Er sagt, die Liebe Christi treibt mich. Ja? Er sagt nicht, ich arbeite mehr als alle anderen wie so ein Workaholic, sondern sein Kerngedanke ist, es ist die Liebe Gottes, dieses Geliebtsein von Gott, das bewegt mich da drin. Das bewegt mich, mich einzusetzen, mich hinzugeben, zu arbeiten und. Und das ist der Punkt, das zu lernen, das zu verstehen, mich selbst zu verstehen, meine Gedanken zu verstehen, meine Entscheidungen zu verstehen. Was steckt dahinter? Wo bin ich einfach nur bedürfnisgesteuert? Und wo muss ich lernen, mit meinen Bedürfnissen gut umzugehen? Bedürfnisse sind ja nicht schlecht, aber ich muss einen guten Weg finden, damit umzugehen. Ich darf entdecken, Gott, du bist doch der, der tief im Herzen meine Bedürfnisse erfüllt. Sieh, und das ist der Punkt. Die Bedürfnisse können ein wichtiger Lehrmeister für dich sein, dich einzuladen, näher ans Herz Gottes zu kommen und dich mehr zu vertiefen in seiner Liebe. Und dann machst du die Erfahrung, wenn du das merkst, boah, und diese Liebe, dieses Geliebtsein fängt an, mich in Bewegung zu setzen. Und das ist eine tolle Erfahrung. Da ist Veränderung. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Unser Denken ist ganz, ganz stark vom Mangeldenken her geprägt. Uns fehlt dies, uns fehlt das, wir haben das zu wenig, besonders Anerkennung, Wertschätzung. Ich glaube, da sind wir alle Junkies, süchtig danach, nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Vielleicht geben wir es uns selber nicht zu, aber im Grunde genommen ist es so. Wenn du ein Bild von der Gruppe von Leuten hast, ja, und du bist da drauf, wo guckst du hin? Was suchst du? Suchst du, wer da alles auf dem Bild ist? Nein, du guckst, wo du bist und du guckst, wie du aussiehst auf diesem Bild. Das andere interessiert dich eigentlich nur am Rande, oder? Ja, wir sind einfach Junkies. Ja, wir sind Anerkennungsjunkies, wir hungern und dürsten danach. Das ist einfach, es ist fast wie so ein schwarzes Loch in uns. Und es ist okay, so, dass du bist kein schlechter Mensch, wenn das so ist. Du darfst dazu stehen und sagen, ja, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, gesehen zu werden. Und ich wünsche mir, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen. Sieh, und Jüngerschaft, nehmen wir mal ruhig dieses praktische Beispiel, ist jetzt, früher warst du sauer, hast deine Strategien entwickelt, wenn dir zum Beispiel einer nicht richtig guten Tag gesagt hat oder nicht dich angeguckt hat oder nicht nett zu dir war oder die Eltern nicht nett genug mit dir waren oder irgendwas, ne? Und dann bist du sauer und fängst an, dich zurückzuziehen. So, das meine ich mit, jetzt bist du bedürfnisgesteuert. Wenn du verstehst, oh, meine Bedürfnisse sind was ganz Normales, ich habe dieses Bedürfnis und ich darf jetzt lernen, Gott, es sind nicht die anderen jetzt die Bösen, die mich nicht mögen, sondern du bist für mich die Quelle. Der Psalmist sagt, ich bin gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was für ein fantastisches Bild, oder? Ah, das spricht von Würde, das spricht von Größe, das spricht von, ich bin wer? Hallo? Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist die Erfahrung von Paulus. Und da ist so viel Angst in uns. Immer wieder spielen Ängste eine wichtige Rolle in unserem Verhalten und in unseren Entscheidungen. Und wir dürfen lernen, in diesem Jüngerschaftsprozess, in dieser Vertrauen verwurzelt zu werden. Ja, du bist mein Fels. Ah, und ich habe Sicherheit, ich habe festen Boden unter mir. Du bist meine Festung, sagt der Psalmist. Du bist mein Verteidigungssystem. Das Beste auf dem ganzen Planeten. Unüberwindbar. Ja? Das sind Erfahrungen, die David gemacht hat. Du bist mein Fels und meine Festung. Und er hat diesen Veränderungsprozess durchlaufen. Er hat Vertrauen gelernt. Er hatte auch Angst und hatte Mangeldenken. Aber diese Erfahrung, gibt es ja ein paar kuriose Geschichten, gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber jedenfalls, er musste auch lernen, dieser Liebe Gottes und dieser Kraft Gottes zu vertrauen. Jüngerschaft bedeutet, verändert zu werden in sein Bild, in das Bild, was er von dir und für dich hat. Jüngerschaft bringt dein wahres Ich hervor, die Essenz, das, was Gott sich ausgedacht hat. Und wovon Jesus der erste Prototyp war. Jesus ist der Prototyp einer neuen Menschheit. Und dahingehend sind wir mit ihm unterwegs. Und jetzt mache ich einen Punkt. Und der zweite Teil kommt nächste Woche. Hey, Gott ist gut. Und ich frage dich nochmal heute Morgen, wo stehst du? Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Wo stehst du mit dieser Frage, für wen lebe ich? Wie weit ist das für dich ein Thema? Wo fühlst du dich herausgefordert, wenn du so einen Satz von Paulus hörst? Unser einer lebt nicht sich selbst, sondern für den Herrn. Und was heißt das? Was heißt das jetzt konkret in Bezug auf die Themen, die in dieser Woche für dich anstehen? Auf der Arbeit, in deinen Beziehungen, in dem, was du vorhast. Was heißt das für das kommende Jahr noch? Um deinen Gedanken auch nochmal mit reinzunehmen. Vielleicht nimmst du dir heute tatsächlich nochmal Zeit oder auch diese kommende Woche. Nochmal so einen halben Tag oder so ein paar Stunden Zeit. Okay, wie war das Vierteljahr? Du musst ja nicht bis Silvester warten. Ne? Oder? Du kannst jetzt schon mal überlegen, wie war das Vierteljahr? Und was wäre, wenn das Jahr so weiterläuft? Ist das, was ich mir so wünsche, was ich mir vorstelle für dieses Jahr? Dann ist alles gut, dann kannst du weitermachen. Wenn nicht, vielleicht musst du mal über die ein oder andere Sache nachdenken und neue Entscheidungen treffen. Sagen, okay, welchen Schritt bin ich bereit zu gehen als nächstes? Wo bin ich bereit, mich zu verändern? Um Dinge in meinem Umfeld zu verändern? Vielleicht bist du heute Morgen der Kandidat, den Gott persönlich hier heute anspricht und sagt, du, hör mal zu, du bist jetzt lange genug hier in dieser Church. Es ist Zeit, dass du in eine Connect-Gruppe gehst. Ja, kann ich sagen. Wir arbeiten nämlich zusammen, Gott und ich. Gott ist gut. Gott ist gut. Und es ist einfach so genial, mit Gott unterwegs zu sein, weißt du. Und wenn du mal so ein paar Krisen im Leben überwunden hast, vielleicht auch Glaubenskrisen, Vertrauenskrisen, und hast dich immer wieder auf den Weg gemacht, gesagt, nee, okay, ich entscheide mich, ich lebe nicht mich selbst, sondern ich lebe das, was Gott für mein Leben hat. Und dann weitergegangen bist und so ein Sieg erlebt hast in deinem Leben. Siege erleben ist gut. Ich liebe es. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Niederlagen. Ich kenne auch Niederlagen. Ich kenne genug Niederlagen. Aber ich kenne auch Siege. Und das macht stark. Und das macht mutig. Und das macht Lust auf mehr. Und das macht Freude, auf dieses weite Land zu entdecken und zu kultivieren fürs Reich Gottes. Und meine Einladung ist immer wieder dieselbe. Ich will Kirche bauen mit Menschen, die dieselbe Leidenschaft haben, die diese Leidenschaft teilen, die sagen, ja, von Gott veränderte Menschen verändern diese Gesellschaft. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir ein gigantisches Potenzial in uns tragen und uns dessen wegen dessen noch gar nicht so richtig bewusst sind. Und deshalb ist das so ein tolles Abenteuer, miteinander unterwegs zu sein und das zu entdecken, sich darin gegenseitig zu ermutigen, sich gegenseitig ja, auch zu helfen, zu unterstützen. Das ist einfach fantastisch. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, weißt du? Mein Herz ist einfach voll. Aber es geht ja nächste Woche weiter. Und im Basecamp am Donnerstag. Ganz wichtig, nicht vergessen. Okay? Wollen wir beten? Komm, wir stehen mal auf dazu. Ja, danke, Jesus. Jesus, du bist einfach immer wieder für eine Überraschung gut. Du bist einfach fantastisch und genial. Und niemand weiß besser, mit unseren komplizierten Köpfen und manchmal so verdrehten Herzen besser umzugehen. Niemand kann das besser als du. Oh, danke. Danke, Gott. Und danke dafür, dass es nichts gibt in unseren Herzen, was dich abschreckt. Nichts. Das ist so genial. Danke dafür, dass dein Kreuz tatsächlich aus jedem Minus in unserem Leben ein Plus macht. Und du lädst Menschen ein hier heute Morgen. Lädst sie ein, auf den Weg mit dir zu kommen. Danke dafür. Danke für deine leidenschaftliche Liebe. Danke für deine tiefe Weisheit. Danke für deine zärtliche Zuwendung. Danke für deine absolute Klarheit und manchmal auch Strenge. Danke dafür, dass du das Beste für uns willst und das Beste weißt, aus uns herauszuholen und zur Entfaltung zu bringen, zu deiner Ehre. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Danke, Jesus. Amen. Was ist deine Entscheidung hier heute Morgen? Was machst du mit dem, was du heute Morgen an Impulsen gehört hast oder auch was es an Gedanken in dir ausgelöst hat? Darf ich dich nochmal ermutigen? Mach was damit. Nimm dir Zeit für das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese persönliche Ansprache Gott gegenüber ist dir fremd, diese Art der persönlichen Beziehung ist dir fremd, darf ich dich ermutigen und sagen, komm, nimm diese Einladung von Jesus an. Er sagt, komm her zu mir. Komm zu mir, öffne mir dein Herz. Und es braucht aber deine Entscheidung. Es geht nicht anders. Und dann darfst du einfach zu Gott sagen, Gott, hier bin ich, nimm mich. Nimm mich. Ich öffne dir mein Herz, ich öffne dir mein Leben. Und ich glaube, wir können es heute Morgen alle beten. Gott, nimm mich ganz. Mein ganzes Herz, mein ganzes Leben. Ich will dich lieben von ganzem Herzen, mit voller Hingabe, ohne irgendwas zurückzuhalten. Gott segne dich.